Liebe Zuhörer unseres Radios, die Kirche feiert heute den Gedenktag der beiden Heiligen Fabian. Er war Papst, er ist den Märtyrertod gestorben, genauso wie der heilige Sebastian, dessen wir heute auch gedenken. Am vergangenen Sonntag hatte ich dazu die Festpredigt in Augsburg St. Sebastian. Von meinem Mitbruder, Stadtpfarrer Florian Geis, bin ich dazu eingeladen worden. Dort existiert eine Sebastiani-Bruderschaft, die aktuell ist wie selten zuvor. In der Regel sind das ja, möchte fast sagen, entschuldigen Sie, es soll nicht despektierlich klingen, so lebendige Fossile. Das erinnert irgendwie an Zeiten, die mal waren, nämlich Pestzeiten. Er wurde ja dadurch zu Tode gebracht, dass man, oder was hat man versucht, ihn zu Tode zu bringen, dass man Pfeile auf ihn geschossen hat, und die Pest wurde auch so etwas Ähnliches verstanden. Pfeile, die Menschen treffen, tödlich treffen und die sie zu Tode bringen. Diese Bruderschaften sind wichtig, damit man sich untereinander trifft, sich im Glauben bestärkt, miteinander betet. Aber sie sind jetzt in dem Sinn nicht aktuell, dass wir von einer Art Seuche wie der Pest betroffen sind. Das hat bis jetzt gegolten, bis vor einem Jahr. Das heißt, jetzt werden diese Vereine wieder aktuell wie nie zuvor. Das heißt, jetzt kommen sie wieder eigentlich in die Situation hinein, aus der heraus sie entstanden sind. Nämlich das Gebet um eine Beendigung der Pest. Gut, die Corona-Pandemie ist jetzt nicht mit der Pest vergleichbar, aber sie schafft auch unendlich viel Leid. Sie ist auch sehr ansteckend. Wird das immer mehr, wenn man jetzt die mutierte Variation des Virus bedenkt. Und sie tötet auch, vielleicht jetzt weniger bei uns, aber wenn man das jetzt so liest, dass 160 Millionen Menschen in armen Ländern in eine Existenzkrise gestoßen worden sind, dass sie unterhalb des Minimums des Einkommens, das man zum Leben braucht, leben müssen, dann ist das schon dramatisch. Das sind ganz andere Zahlen als die Zehntausende Toten bei uns, was natürlich auch schlimm ist. Aber 160 Millionen ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und man geht davon aus, dass in etwa 10 Jahren, im Jahr 2030, 1 Milliarde Menschen am Existenzminimum, unterhalb des Existenzminimums leben müssen. Das ist zweimal die Bevölkerung von Europa heute und sogar noch etwas mehr. Man ist sehr gut vorangekommen in der Bekämpfung des Hungers und dieser Not, aber das hat das alles wieder unglaublich zurückgeworfen. Deshalb ist der heilige Sebastian aktuell wie nie zuvor, und ich bitte besonders auch jene, die jetzt sich eben verpflichtet wissen in einer Bruderschaft, dass sie im Gebet zusammenstehen, dass sie einstehen. Jetzt ist sozusagen der Ernstfall, den man über Jahrhunderte geübt hat in diesen Bruderschaften, wieder eingetreten. In einer anderen Weise, als man es gedacht hat, aber doch jetzt im Hinblick auf diese horrenden Zahlen, die ich Ihnen genannt habe, nicht weniger aktuell. Ich habe mir gedacht, dass ich Ihnen das Gedächtnis des Heiligen nahe bringe und die Predigt, die ich gehalten habe, auf die ich mich sehr gründlich vorbereitet habe, das werden Sie auch merken bei meinen Ausführungen, heute vorspiele an diesem Tag des Patrons gegen die Pest. Nochmals ganz kurz sein Leben. Er starb als Märtyrer in Rom zu Beginn der diokletianischen Verfolgung. Im Jahr 286 dürfte er gestorben sein. Die große Verfolgung brach am 23. Februar 303 aus. Das werden Sie dann auch in meinem Vortrag hören, in meiner Predigt. Nach der Überlieferung stammte er aus Mailand und war nicht nur irgendein Offizier der kaiserlichen Garde, er war ihr Präfekt Primus Prime Cohorte. Also der Primus, der Erste der ersten Kohorte. Das zeigt, was das für ein Mann war. Also unter den Besten, unter den Ersten war er der Erste. Wegen seines christlichen Glaubens wurde er zum Tod durch Erschießen, Pfeile, nicht mit dem Gewehr, hat es damals noch nicht gegeben, verurteilt. Der Todgeglaubte erholte sich jedoch wieder und machte dem Kaiser Vorwürfe wegen seiner Grausamkeit. Darauf wurde er zu Tode geprügelt. Seit dem 4. Jahrhundert wird an der Via Appia in Rom sein Grab verehrt. Am 20. Januar, also heute, ist sein Gedenktag. Zuvor noch ein Gebet aus dem früheren Rottenburger Diözesangesangsbuch 1904 bis 1949. Schütze gegen alle Feinde unsere gläubige Gemeinde, heiliger Sebastian, nimm bei Gott dich unser an. Hast für Jesus stark gefochten, dir den Siegeskranz geflochten. Für den Glauben voll von Mut gabst du dein unschuldig Blut. Gegen falsche Götter Ehre setztest du dich ernst zur Wehre. Nur für Jesus glühtest du, führtest ihm nur Sehen zu. Bitte für uns arme Sünder, schütze uns und unsere Kinder. Heiliger Sebastian, nimm bei Gott dich unser an. Wollen Seuchen zu uns schleichen, bitte, dass sie von uns weichen. Scheuche ungesunde Luft, wenn ich jetzt ergänzen darf, das steht bei ihm auch in seiner Vita, dass er schädliche Luft abhält. Und genau darum geht's ja. Scheuche ungesunde Luft, schließt es je in Todesgruft. Hilf uns kämpfen, hilf uns siegen, hilf, wenn wir im Sterben liegen. Heiliger Sebastian, nimm bei Gott dich unser an. Ein Sebastianlied aus dem früheren Diözesangesangsbuch der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Jetzt aber meine Ansprache in voller Länge, dauert ein bisschen. Ich hoffe, dass ich Ihnen den heiligen Sebastian etwas näher bringen und erschließen kann. Lieber Rektor Florian, liebe Mitbrüder, liebe kroatische Freunde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich habe mich sehr gefreut, diese kroatischen Worte wieder zu hören. Für mich bringt das ein bisschen so das Medjugorje-Flair zurück. Gestern Abend habe ich nur ein bisschen so durch die Fernsehprogramme gesappt und da wurde Werbung gemacht für einen Film mit Bruce Willis und Alan Rickman in den Hauptrollen Stirb langsam. Ein unfrommer Wunsch, der andere soll nicht eines raschen Todes sterben, sondern qualvoll. Langsam soll es gehen, dass er das noch voll mit all seinen Qualen und Schmerzen mitbekommt. Und da musste ich, der Film lief übrigens auch mit mehreren Fortsetzungen und auch in der Weihnachtszeit, wo ja gerade so ein Action-Thriller ganz besonders passt, sage ich ironisch, da musste ich an den heiligen Sebastian denken, den dynamitischen Bogenschützen, den er beantwortet worden ist, die haben sich das auch gedacht. Er sollte keines schnellen Todes sterben, sondern seine Auflehnung gegen den Kaiser, so hat man es ja damals interpretiert und empfunden, mit einem langsamen Tod bezahlen. In den meisten Darstellungen sieht man die Pfeile in den Extremitäten des heiligen Händen und Füßen, vielleicht an der Flanke, aber es wird nicht auf den Kopf, auf den Hals oder auf das Herz geschossen. Stirb langsam. Es ist also nicht wie bei Ötzi, der wurde 1991 entdeckt in den Ötztaler Alpen und 10 Jahre später hat man die Mumie, die Eismumie, nochmal genauer untersucht und Erstaunliches festgestellt. Man hat zwischen den Schulterblättern, heute kann man das alles ja genau untersuchen, einen Pfeil entdeckt. Und anhand des Fibrins hat man feststellen können, dass er an diesem einen Schuss gestorben ist. Also das war nicht wie bei Ötzi, ein offensichtlich rascher Tod durch einen Pfeil, sondern wie es auch in manchen Schilderungen über den heiligen Sebastian heißt, er war gespickt wie ein Igel. Das englische Wort, die englische Bezeichnung für Stirb langsam heißt Die Hard. Und das meint etwas anderes, als bei uns im Deutschen es so wiedergegeben wird. Es meint, nicht tot zu kriegen. Wenn man zu jemandem sagt, die hard, he dies hard, er ist nicht tot zu kriegen. Und das war ja auch, selbst diese Übersetzung, selbst dieses Wort im Englischen trifft zu, die Situation des heiligen Bastian. Er war nicht tot zu kriegen. Man meinte, er sei tot. Und ist aber in den Augen des Kaisers und der anderen gleichsam wieder auferstanden, weil noch Leben in ihm war. Und er ist auch in dem Sinn nicht tot zu kriegen, weil nach nun bald 17 Jahrhunderten der Mann immer noch verehrt wird. Er hat immer noch einen Stand in der katholischen Kirche. Sein Gedächtnis wird immer noch begangen. Er ist ein Mann, der nicht tot zu kriegen ist. Ich möchte mit Ihnen heute auf seine Biografie schauen und versuchen mit Ihnen wieder ein bisschen neu das Staunen zu lernen. Denn er war ja der Oberste der Prätorianergarde, das werde ich gleich näher erläutern. In einer Umwelt, so schreibt Reinhard Abeln, der heilige Sebastian, ein Buch von ihm herausgegeben, die von Korruption und Bestechlichkeit und Verrat gezeichnet war, hat er sich ausgezeichnet durch Zuverlässigkeit, Unbestechlichkeit und Charakterfestigkeit. Also jemand, dem diese hohe Stellung offensichtlich in moralischer Hinsicht nicht geschadet hat. Das ist das Erste, wo man schon wirklich ein bisschen erstaunt sein kann, wenn man anschaut, was heute so im Showbusiness alles so abläuft und wie die Leute sich korrumpieren lassen. Ein Zweites ist, dass er, nachdem er schon die fast tödlichen Pfeile geschmeckt hat, gespürt hat am eigenen Leib, sich nochmals zum Kaiser begibt. Das erstaunt schon. Sie können ja mal überlegen, ob Sie den Mut gehabt hätten. Und das dritte Erstaunen ist, dass Kaiser Diokletian sich nicht davon beeindrucken lässt. Also auch der Unglaube, der ein Erstaunen versetzen kann. Zunächst einmal, um ihn und sein Leben zu verstehen, müssen wir ein bisschen uns geschichtlich kundig machen, was war denn eigentlich die Prätorianergarde? Es war eine gefürchtete Elitetruppe. Es war die Präsenz der römischen Armee im Zentrum der Macht, direkt beim Kaiser. Und die Leute hatten ein enormes Selbstbewusstsein. Sie erhielten deutlich mehr Sold als gewöhnliche Legionäre und hatten eine Zusatzausbildung. Die Ausbildung zum römischen Legionär war sowieso schon hart, aber die Leute wurden noch zusätzlich geschliffen. Und wenn Sie einmal so die Figuren anschauen, das ist ja im Grunde genommen fast ein Adonis, der hier am Baum steht, ein durchtrainierter Körper von oben bis unten. Und ich glaube kaum, dass man so einen im Einzelkampf, im Nahkampf oder mit dem Schwertkampf besiegen konnte. Die Leute waren durchtrainiert. Und das mussten sie auch sein, denn sie waren die Palastwache. Das heißt, im Ernstfall hatten sie das Leben des Kaisers, des mächtigsten Manns, der US-Präsident von damals sozusagen, zu schützen mit ihrem eigenen Leben. Und das war eine selbstbewusste Truppe, die wussten, was sie wert waren. In der späten Zeit des Kaisertums hat man ihnen sogar Geschenke gegeben, der Kaiser, um ihre Gunst zu haben. Und es kam durchaus auch zumindest bei zwei Cäsaren vor, bei Pertinax und Caligula, dass, wenn diese äußerst grausam, mordlustig, bösartig waren, von der Prätorianergarde umgebracht worden sind. Also es ist sicher nicht übertrieben zu sagen, dass man es hier mit den Ledernacken, den Navy Seals der damaligen Zeit zu tun hatte. Spezial ausgebildete Sonderkräfte mit dem Auftrag, den Kaiser zu schützen. Ein bisschen stolz bin ich schon darauf, dass ich das entdeckt habe. Ich habe es vorhin schon mitgeteilt, was ich in keiner Biografie, und ich habe einige gelesen als Vorbereitung für diese Ansprache, gelesen habe, entdeckt habe. In der Anfangszeit des Kaisertums, das hat ja mit Kaiser Augustus begonnen, war es immer so, dass die leiblichen Söhne oder die Adoptivsöhne das Kaisertum bekommen haben. Gaius Julius Caesar hat Augustus Octavian adoptiert gehabt. Tiberius war auch kein direkter von Augustus gezeugter Sohn. Oder denken Sie an die flavischen Kaiser im ersten Jahrhundert. Dann, als das Militär immer wichtiger geworden ist, hat in den letzten Jahrzehnten des Kaisertums es dazu geführt, dass die Soldaten, dass die Heere den Kaiser gestellt haben. Sie haben ihn ernannt. Was schätzen Sie? Kaiser Diokletian war auch so einer. Also er hat das Kaisertum nicht von seinem Vater übernommen. Was schätzen Sie, was Diokletian vorher getan hat? Welchen Job der Mann vorher ausgeübt hat? Das war der Kaiser, unter dem Sebastian gedient hat. Was dürfte der wohl gewesen sein? Er war wie Sebastian der Kommandant der Prätorianergarde. Er war wie Sebastian der Kommandant der Prätorianergarde. Das heißt, wenn der Sebastian für diesen Dienst ausgewählt hat, dann wusste er, was er tut. Und das war kein Würstchen. Er musste ja eben auch, hat ja eben sein Leben auch anvertraut. Das heißt, er hat den Besten der Besten ausgesucht. Der offizielle Titel des Kommandanten der Prätorianergarde, wo im Rang eines kommandierenden Generals, hieß Princeps Primae Cohortis, Fürst, Anführer, Chef der ersten Kohorte, also von den Ersten der Erste, direkt in der Nähe des Kaisers. Wir wissen es nicht, aber es hätte ja durchaus sein können, dass Sebastian auch gedacht hat, naja, wenn das bei Diokletian funktioniert, vielleicht funktioniert es auch bei mir, vielleicht werde ich auch einmal Kaiser. Eine Denkvorstellung von mir, vielleicht gar nicht ganz abwegig, zumal der Kaiser nur eine Tochter hatte und in der damaligen Zeit eine regierende Kaiserin unvorstellbar war. Und dann ist es wirklich erstaunlich, wie dieser Mann sich verhält, der Kommandeur der Garde. Denn mehr als das, was er erreicht hat, konnte er nicht erreichen. Dass er jetzt trotzdem sein Leben aufs Spiel setzt und zu inhaftierten Christen im Gefängnis geht, ist schon über die Maßen erstaunlich. Die Leute waren damals in finsteren Löchern eingesperrt und wie mit denen umgegangen ist, können Sie ja schon vorstellen. Er hatte natürlich überall Zugang. Nichts war ihm verwehrt als Kommandant der Prätorianergarde. Wenn er gekommen ist, wurden die Türen aufgesperrt. Er hat ihnen Lebensmittel gebracht und das Lebensmittel schlechthin, den eucharistischen Christus. Er hat den Leuten Trost gespendet. Und es müssen ganz dramatische Szenen oft stattgefunden haben, wie wir sie auch von Thomas Morus und seinen Kindern hören. Die Angehörigen, die Eltern, die Ehefrauen sind ins Gefängnis gekommen und haben die Christen, die dort inhaftiert waren, bestürmt. Seid doch nicht so stur, ihr braucht doch nur ein paar Körnchen Weihrauch vor der Büste des Kaisers, vor dem Kohlebecken streuen und ihr werdet freigelassen. Denkt doch an uns, was soll aus den Kindern werden, ich bin dann allein, wer wird uns ernähren? Und als der heilige Sebastian das mitbekommen hat, ist ja verständlich, dass man so argumentiert und dass die Angst und Sorge haben. Ist er hingegangen und hat ihnen gesagt, das Leiden ist kurz und die Ewigkeit ist lang. Und als manche schon schwankend geworden sind, ist es ihm dann gelungen, sie noch zu bestärken. Also unglaublich, dass er dieses Risiko fährt, denn auf die Dauer konnte das ja nicht verborgen bleiben. Und man wusste ja, wie die Einstellung des Kaisers war zum Christentum. Am Anfang war das noch zu Beginn seiner Regierungszeit ganz freundlich. Es wird berichtet, dass sogar seine Frau und seine Tochter mit dem neuen Glauben sympathisierten. Einige ranghohe Beamte in seinem Staat waren Christen. Aber dann im Laufe der Zeit, als er merkte, dass die Christen mit dem Militärdienst Schwierigkeiten haben, dass sie sich da nicht melden, nicht zufrieden sind und vor allem dem immer mehr sakralisierten Kaiserkult nicht zustimmten, da hat es ihn dann gewurmt. Und er hat dann Reformen durchgeführt und meinte, dass durch den Rückgriff auf die alten Staatsreligionen, auf die alte frühere Staatsreligion durchführen zu müssen. Und da kam es dann zur schärfsten Verfolgung der Christen überhaupt in der ganzen Geschichte des Imperiums. Am 23. Februar 303 wurde ein Edikt erlassen, das nahezu alles verbot. Ich werde gleich darauf noch eingehen. Es war ein Spiel mit dem Feuer, was Sebastian tat. Und das in seiner Position. Ich glaube, wir müssen da einfach wieder neu das Staunen lernen, dass einer da nicht auf sich schaut. Ja, was kann mir da blühen oder was? Er schaut auf die Not der anderen. Er hat gesehen, dass die Hilfe brauchten. Und er hat getan, was er konnte. Und dann heißt es hier, es gibt ja verschiedene Überlieferungsstränge, ich greife jetzt einen auf, ein Gefängniswärter hat an der Tür gehorcht und hat das mitbekommen und ihn denunziert. Ein bekannter Christ aus der Leibwache rief ihm zu, um Christi willen fliehen Sie, Oberst, der Kaiser ist außer sich. Doch wenige Minuten später steht er dem Imperator gegenüber. Der ist noch ganz beherrscht, er beginnt das Gespräch. Sebastian, du warst mit der Liebste in der ganzen Armee. Vor allem habe ich dich immer wieder deiner Tapferkeit willen ausgezeichnet und befördert. Warum muss ich dich nun auf der Seite meiner Feinde sehen? Schwöre doch diesem christlichen Irrglauben ab und ich will das Geschehene vergessen. Der Oberst antwortet dem Kaiser, ich bin nicht dein Feind, denn die Christen ehren den Kaiser und hören auf ihn. Dann gehorche und schwöre deinem Gott ab. Kaiser, du hast kein Recht von mir, einen Treuebruch gegenüber meinem Gott zu verlangen. Ich habe kein Recht, das werde ich dir zeigen. Auf das Zeichen des Kaisers kommen die afrikanischen Bogenschützen und erhalten den Befehl, den Oberst Sebastian sofort in Ketten zu legen. Die ganze Nacht hat er im Gefängnis gebetet, als am anderen Morgen Soldaten erscheinen und ihn zur Hinrichtungsstätte führen. Dort muss er seine Kleidung ablegen, er wird an einen Pfahl gebunden. Die afrikanischen Soldaten spannen ihre Bogen und legen ihre Pfeile an. Ein Befehl des Offiziers und die Pfeile bohren sich überall in das Fleisch des Obersten Sebastian. Jesus, in deine Hände lege ich meinen Geist, nach anderer Überlieferung. Jesus, du bist mein höchster Herr. So bekennt er noch, bevor er bewusstlos wird. Man lässt von ihm ab und glaubt ihn tot. Und als dann eine fromme Witwe, die heilige Irene, kommt und ihn bestatten möchte, merkt sie, dass das Herz noch schlägt. Und sie lässt den verwundeten Sebastian in ihr Haus bringen und verbindet und pflegt ihn. Und langsam gesundet er wieder. Und jetzt das Verhalten von ihm. Soll ich mich nochmals dem Kaiser stellen? Wird er zur Einsicht kommen? Es geht um sehr viel. Ein älterer Mitbruder hat vor einiger Zeit mir einmal gesagt, also so schlimm, wie es jetzt ist in der Kirche und in der Welt im Durcheinander, war es doch noch nie. Ich habe nicht widersprochen, aber ich habe mir nur gedacht, also von Kirchengeschichte hat der Mann offensichtlich keine Ahnung. Denn als dieses Dekret Jahre später dann durch Diokletian, Sebastian starb ja fast 17 Jahre vor diesem Dekret 203, in Kraft gesetzt worden ist, wurden die christlichen Gottesdienste verboten, die Kirchen wurden vernichtet, eingeäschert, christliche Schriften wurden, wenn man sie fand, verbrannt, christliche Staatsbeamte wurden inhaftiert, sie bekamen in Zukunft kein Amt mehr, die Christen wurden für vogelfrei erklärt, das heißt, sie verloren ihre Bürgerrechte. Alle Gemeindeleiter, Bischöfe und Priester wurden inhaftiert und gefoltert. Wer dem Kaiser nicht opferte, wurde exekutiert und viele landeten in der Zwangsarbeit in Bergwerken. Das war die Perspektive. Zur Zeit des heiligen Sebastian war das noch nicht in dieser extremen Ausführung vorhanden, aber wahrscheinlich hat er das vor Augen gehabt. Und wahrscheinlich hat er sich im Gebet überlegt, muss ich nicht zum Kaiser gehen, wenn ich das verhindern kann? Da werden viele Zehntausende Leben dann gerettet werden. Und ich nehme an, dass dies der Beweggrund von ihm war, das Wohl der Menschen und die Konsequenzen, wenn eine wirkliche Christenverfolgung angeordnet wird, erneut zum Kaiser zu gehen. Auch das lesen wir in der Biografie. Wochenlang geht der Kampf zwischen Leben und Sterben bei ihm. Dann aber ist Sebastian gerettet, gesund gepflegt. Schmerzlich ist dem Märtyrer das Wiedererwachen zum irdischen Leben, da er sich des ewigen Lebens so sicher fühlte, heißt es in einer Schrift über sein Leben. Aber dann spürt er, dass Gott ihm noch einmal diese Erde zurückgegeben hat, damit er dem Kaiser noch einmal seine letzte Botschaft überbringe. Und das ist der Grund, dass er sich ihm stellt. Kaum genesen, noch leichenfahl, schleppt sich der Offizier in den Palast des Diokletian. Keiner der Wachposten wagt ihn aufzuhalten. Zweifelt doch keiner von ihnen, den Geist ihres gerichteten Oberst zu sehen. Sie haben ihn übrigens, steht auch in seiner Biografie, geliebt wie einen Vater, weil er immer für die Seinen da war. Nun steht Sebastian vor dem Kaiser. An allen Gliedern bebend erhebt sich der Beherrscher der Welt aus seinem gepolsterten Sessel. Er wird blass bis in die Lippen. Jäh greift die Hand in Entsetzen nach der Kehle. Die Augen treten aus den Höhlen. Sebastian, du? Ja, ich bin es, erwidert der Oberst ruhig. Ich bin vom Tod zurückgekehrt, Kaiser, um dich zu warnen. Lass ab von der ungerechten Verfolgung der Christen, sonst wird Gottes Strafe dich ereilen. Spannung in der Luft. Was wird der Mann tun? Wir wissen es ja, aber einfach mal sich hineinversetzen. Machen wir kurz einen Break. Sie kennen ja die Geschichte vom den armen Lazarus und dem reichen Prasser. Der reiche Prasser, der im Feuer brennt, sagt dann, schick ihn zu meinen Brüdern, damit sie nicht in die gleiche Lage kommen. Da sagte Abraham zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Und das musste er ja denken. Der ist jetzt von den Toten auferstanden. Er hat ja gehört, dass er tot ist. Einen Augenblick lang ist der Kaiser wie erstarrt. Dann aber schreit er wie ein Tier. Und als die Palastwache vor Schrecken herbeieilt, brüllt er in sinnloser Wut. Aus meinen Augen mit dem da, schlagt ihn tot, schlagt ihn tot. Wenige Augenblicke später wird Sebastian von Sklaven des Kaisers im Palasttor verschlagen. Die Leiche des unheimlichen Mannes wird in die Kloaken der Stadt Rom geworfen. Die Christen kaufen den Soldaten den Leib des Toten ab und begraben ihn mit heiligem Stolz in den Katakomben. Und es wird dann einer der größten Wallfahrtsorte der katholischen Kirche. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, bei der Passion des Herrn heißt es, auf dem Höhepunkt im Johannesevangelium, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Und das natürlich auf Christus gemünzt. Und das tun wir heute auch. Wir schauen auf den, den sie durchbohrt haben, den sie mit Pfeilen beschossen haben. Und wir staunen, dass jemand in dieser wirklich höchsten Position ist und offensichtlich vollkommen in einer Welt des Verrats, der Korruption, vollkommen moralisch unbeirrt sauber durch diese Welt gegangen ist. Er war nicht bestechlich, er war nicht käuflich, er war für die Seinen da. Er hat Menschen in Not wahrgenommen, er hat soldatische Tugenden gehabt, er hat körperliches Kraft, Stärke gehabt, etwas ausgestrahlt und er war Christus treu. Das kann man sein, offensichtlich an einer schwierigen Umwelt. Und das viel noch erstaunlichere ist, nachdem er schon die Pfeile genossen hat in seinem Leib, wie das ist, an der Grenze zum Tod zu stehen, dass er nochmals alles auf die Karte setzt. Das zweite Erstaunen, dem Kaiser entgegentritt. Und das dritte, das Erstaunen über den Unglauben, wie kann man sich da noch verschließen, dass der Kaiser Diokletian trotzdem den Befehl, ihn totzuschlagen gibt. Die Hard, ein Mann, der nicht tot zu kriegen ist, ein Vorbild auch in der heutigen Zeit, für den Glauben einzustehen, moralisch integer zu bleiben und seinen Weg in Treue mit Christus zu gehen. Amen.
Ja, soweit meine Ansprache, 12.34 Uhr. Sie haben jetzt dann gleich die Möglichkeit, sich einzubringen mit Ihren Anliegen. Noch ein ganz altes, ich glaube, es ist althochdeutsch formuliertes Gebet zum heiligen Sebastian von Hans Volz, Spruch von der Pest 1482. Es ist sehr schwer zu lesen. Die heilige Maria bitt wir, uns zu Peigestan beizustehen, und weil der heilige Sebastian uns hilfreich sein mit seiner Gunst, ob zu uns nicht der giftig Dunst oder die pestilenisch Plag, dass wir vor solcher Niederlag durch sein Gebet versühnet werden, als er erworben hat auf Erden, wer ihn heiligt, feiert und ehrt, dass der wird von der Plag erwehrt. Schönes Gebet 1482 zum Sebastian, dem Helfer in der Not. Und ich glaube, dass wir diese Heiligen brauchen werden in ihrer Fürsprache, in unserer Not. Vielleicht haben wir das ziemlich vergessen, verdrängt. Sie sind an Gottes Thron, sie sehen uns, sie sehen unsere Nöte, und da dürfen Sie mir die Fürbitte angehen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Segne, heile, schütze und behüte Sie, dein mächtiger und gütiger Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.